Auch eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 89. Folge Och eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streamingdienste und Mediatheken sowie Blockbuster, Serien und obskure kleine Dokumentationen und Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Immer Freitag sind wir für euch da, die Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann mit aktuellen Formaten. Heute allerdings gibt es nicht nur unsere letzte Folge im Jahr 2025, sondern auch eine Sonderausgabe mit dem Titel Die besten Serien des Jahres 2025. Jan und ich haben jeweils eine Top 10 mit unseren Lieblingsserien des Jahres zusammengestellt und wir stellen sie im bekannten Hitparaden-Modus von 10 bis 1 aufsteigend vor. Sollte eine Serie, die einer von uns vorstellen möchte, beim anderen höher gerankt sein, ruft dieser andere Stopp und wir reden entsprechend später darüber. Ihr kennt dieses Prinzip von unseren anderen Jahres- und Halbjahresrückblicken und da wir dieses Mal ohne Gast nur zu zweit aufnehmen, könnt ihr also maximal 20 Serientipps fürs Jahr 2025 heute hören. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es doch die ein oder andere Doppelung bei uns beiden gibt. Ich bin gespannt, denn wie immer kennen wir die Liste des anderen zum Start dieser Aufnahme nicht. Und damit herzlich willkommen und natürlich frohe Weihnachten. Ich rede extra gedeckt, lieber Jan.
Weniger Euphorie. Darf man schon frohe Weihnachten wünschen? Ich glaube, beim Geburtstag bringt das Unglück, wenn man das einen Tag vorher macht, oder?
Ja, aber du vergisst ja, dass die Folge zwar kurz vor Weihnachten aufgenommen wird, aber erst am 26. Okay. Dezember veröffentlicht.
Aber wir sitzen jetzt hier noch vor einem Weihnachtsbaum, der noch nicht so richtig brennt.
Auch, na doch, die Lichter sind, ich habe 100 Lichter und nochmal ein extra Dings da rein. Die sind halt nicht so super hell und da es draußen noch nicht dunkel ist, aber bis wir fertig sind, ich weiß ja nicht, wie lange wir heute machen hier, vielleicht kannst du die Lichter dann besser sehen.
Alles für Sie.
Jan, eine Frage. Hast du denn deine Top 10 wieder ein bisschen strategisch angelegt nach dem Motto, was Erik nicht dabei haben könnte oder rein nach Gefühl? Also nach emotionaler Berührtheit, so wie ich das ja immer mache.
Naja, nee, ich habe das letztes Mal ja gefaked bei unseren Halbjahres-Best-of, als ich gesagt habe, American Primeval und Adolescence habt ihr ja wahrscheinlich, deswegen habe ich das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das erklärt hatte, weil die ja nicht auf meiner Liste waren. Ich hatte die einfach vergessen. Mhm. Nee, ich habe schon, also es sind auf keinen Fall die 10 besten Serien, weil die sich teilweise überhaupt nicht miteinander vergleichen lassen. Also es sind welche dabei, die spielen nicht nur ein anderes Genre, sondern die spielen einen komplett anderen Sport im Grunde genommen.
Ich finde auch, du kannst, keine Ahnung, Andor nicht mit einer kleinen Mediathekenserie über eine Zweierbeziehung vergleichen, so richtig.
Ja. Überhaupt nicht, nee. Und deswegen habe ich auch, du hast es ja auch schon angedeutet, dass du sowas womöglich erstellt hast. Ich habe am Ende auch, glaube ich, noch einmal so 4, 5, die ich einfach so reinschmeißen würde.
Genau, um darüber zu reden. Lobende Erwähnungen machen wir am Ende.
Genau, die auch alle irgendwie noch da drin hätten sein können. Es hat viel damit zu tun, wie es mich ergriffen hat, was du meintest mit Emotionalität und Berührtheit und so weiter. Es hat viel damit zu tun, was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Also eine sehr, sehr kleine Serie, die sehr, sehr große Wirkung erzielt hat, bei mir größere Chancen in dieses Ranking reinzukommen als eine sehr, sehr fette Serie. Sowas wie Andor zum Beispiel würde ich niemals ranken, weil ich da steckt viel zu viel.
Du warst auch nie Fan.
War ich nie Fan, oder? Aber ich finde auch tatsächlich also so Formate, wo so krass viel Mittel drin stecken und die so aufgeplustert sind, die finde ich gehören für mich persönlich nicht in sowas rein. Ich bin da eher so im nischigen Bereich, glaube ich.
Ja, ich finde ja immer, also wenn die fette Serie, ich meine, The Last of Us war ja, glaube ich, auch mal meine Serie des Jahres, die hat mich halt, die zweite hat mir ja bis auf die eine Folge, auf die eine Rückblicksfolge gar nicht gefallen oder nicht besonders gut gefallen, war jetzt auch kein totaler Flop, aber die erste Staffel hat mich emotional zutiefst berührt und ja, deswegen gehört sie dann in diese Top 10 an entsprechender Stelle rein.
Ja, wir werden sehen. Ich glaube, ich habe keine Blockbuster dabei, keine richtigen, aber vielleicht
ist da die Blockbuster-Definition vorher schon. Ja, dann würde ich fast sagen, legen wir los mit deiner Nummer 10. Was ist die 10. beste Serie des Jahres, lieber Jan?
Ja, da geht's eigentlich auch schon los. So, ich hätte diese Serie hätte genauso gut rausfallen können, hätte auf Platz 5 kommen können. Es ist The Narrow Road to the Deep North.
Habe ich als lobende Erwähnung, aber es ist nicht in meiner Top 10. Ja. Insofern kannst du loslegen.
5-mal auf Sky, wow, unglaublich, unglaublich anrührend und unglaublich intensiv und energisch diese Serie mit Jacob Elordi als Offizier. eines, ich weiß, glaube ich, er ist englischer Offizier, der
australischer.
Australischer, echt australischer, okay, australischer.
Das ist ein australischer Roman. Booker-Preis.
Ja, ja, das klar, aber ich wusste, war mir nicht genau klar, in welcher alliierten Armee er gedient hat. Er ist gefangen genommen worden, so in den Ausläufern des Zweiten Weltkrieges und wurde dann dazu mit seiner Truppe verdonnert, die Thailand-Burma-Eisenbahn zu bauen. Ja. Alles historisch überliefert. Diese Geschichte ist aber dann auch noch so ein bisschen emotional angedeckt, aber es ist eine Story übers Überleben in nicht lebenswerten Zusammenhängen, wie hier halt die Kriegsgefangenschaft. Unter absolut unmenschlichen Bedingungen und wie diese Serie das darstellt, diese Unmenschlichkeit und trotzdem die menschliche Resilienz, die dagegen aufbegehrt, immer noch ein bisschen gepaart mit Rückblicken in die Geschichten von denjenigen, die dort gefangen sind. Es hat mich umgehauen damals, das weiß ich. Das war auch, ist eine Kriegsserie. Kriegsserien sind ein ganz eigenes Genre.
Aber gleichzeitig ist es ja auch eine Liebesserie, weil parallel zu diesen Kriegserlebnissen wird ja auch eine Liebesgeschichte erzählt, eine verbotene Liebe, die ihn mit der viel jüngeren Frau seines Onkels verbindet, auch sehr anrührend, finde ich, erzählt.
Genau, und das Ganze, das spiegelt das auch so ein bisschen, also die Drastik der Kriegsgefangenschaft und die Emotionalität dieser Liebe und das Ganze auf drei verschiedenen Zeitebenen, also einmal in der Kriegsgefangenschaft, einmal davor und dann wird das Ganze erzählt von diesem Offizier, wie er jetzt halt Sanitätsoffizier, wie er jetzt halt damit umgeht und sowas. Wir haben es, glaube ich, auch hier besprochen und waren beide überzeugt davon, aber ich fand sie wirklich so, die hat mich auch wirklich beschäftigt. Ich habe die wirklich über eine lange Zeit noch in meinem Kopf rumgerollt und das ist natürlich etwas, was eine Serie erstmal schaffen muss.
Ja, also für mich war das ja die Serie, die am nächsten an das Kinowerk von Terrence Malick rankommt, also dieses poetische, elegische, nachdenkend wirklich über Leben, Liebe und Tod, über die ganz großen Themen, sehr ruhig, sehr bildgewaltig, poetisch kann man wirklich sagen.
Ja.
Ich glaube, das ist eine Serie, die manche Leute ganz toll fanden und andere waren eher genervt davon, weil es auch keine Serie ist, die so typisch erzählt. Es ist kein richtiges Serienformat. Es ist eher so wie so ein großes Filmwerk, was man so in fünf Teile aufgespannt hat.
Ja, aber ich kann es wirklich nur empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat, läuft bei Sky ist also auch immer noch im Wow-Portal zu haben, nehme ich mal an.
Ja.
Wer es nicht gesehen hat, das ist auch gerade zu Weihnachten, finde ich, ist das vielleicht, weil das sehr, sehr besinnlich und reduziert ist und ein bisschen dieses heile Weltding konterkariert, vielleicht gar nicht das Schlechteste.
Ja, vielleicht von der Ruhe ist es was für Weihnachten und von der Bildgewalt, aber der Mensch wird durchaus als sehr schwieriges Lebewesen gezeichnet.
Wir sind ein schwieriges Lebewesen.
Ja, stimmt. Gut, kommen wir zu meiner Nummer 10. Jetzt musst du mal genau gucken in deiner Liste, ob du das höher gerankt hast. Es ist eine deutsche Serie, kommt aus der ARD Mediathek und ist die Serie Naked.
Ich habe die, glaube ich, rausgelassen, ja. Nee, habe ich nicht drin.
Ja, schön. Noah Saavedra und Svenja Jung spielen er spielt einen sexsüchtigen Mann in Köln, sie eine alleinerziehende Mutter und Lehrerin, die sich da kennenlernen und in eine toxische Liebesbeziehung geraten. Er ist der Sexsüchtige, sie wird sozusagen eine Co-Abhängige, weil es ist nicht nur die Beschreibung einer Sucht, sondern auch die Beschreibung einer Liebe, die natürlich unter diesen Bedingungen es sehr, sehr schwer hat. Es ist eine sehr explizite und fordernde Serie, sowohl von dem Spiel der Schauspieler als auch was die Überwindung beim Zuschauen betrifft. Super gespielt und wie gesagt sehr explizit gefilmt, sehr krass, ohne dass es voyeuristisch wird. Erinnert tatsächlich an so eine deutsche Variante dieses Steve McQueen-Films Shame mit Michael Fassbender, den du ja auch gesehen hast. Mhm. Hatten wir auch damals drüber geredet. Ist tatsächlich ein kleines Serienmeisterwerk, finde ich, und für mich die wahrscheinlich beeindruckendste deutsche Serie in diesem Jahr. Warum ist sie nicht bei dir in der Top 10?
War sie jetzt auch bei 10, aber. Genau, ich habe sie auch so in diesen Randnotizen noch mit reingenommen. Ich finde sie auch sehr, sehr eindrucksvoll gefilmt. Ich hatte, glaube ich, aber auch erzählt mit der Intimitätskoordinatorin Feline Janssens aus Belgien gesprochen, die mir das erklärt hatte, wie man so etwas filmt, weil es extrem explizit ist und auch, glaube ich, die erste deutsche Serie sein möchte, die sich mit dem Thema Sexsucht befasst.
Das
und trotzdem versucht, nicht sexnegativ zu werden, also trotzdem Sexualität in seiner ganzen Komplexität zu betrachten und auch alle Spielarten darin erstmal akzeptanzfähig zu halten, sofern Einvernehmlichkeit herrscht. Und ich fand die auch sehr, sehr eindrucksvoll. Also wie gesagt, die hätte genauso gut bei mir hier reinpoppen können.
Ja.
Ich fand auch Svenja Jung. Ich finde, Svenja Jung ist eine herausragende Schauspielerin.
Ja, stimmt.
Die aber in diesem Softporno Fall for Me oder wie das heißt von Netflix einmal komplett ins Klo gegriffen hat. Aber
das ist das deutlich erfolgreichere
Format. Mega erfolgreich, ja, war lange Zeit Nummer eins. Also auch in Deutschland sowieso, aber auch weltweit ist das extrem viel gesehen worden. Die Leute gucken einfach Leuten gerne beim Vögeln zu. So ist es, aber darum geht's in Naked überhaupt nicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich ähnlich wie in dem tollen Shame-Film. Ist das wirklich, es tut körperlich weh, dort zuzuschauen, aber man muss da auch irgendwie durch, um dieses Problem, diese Sucht in all ihren Schmerzen auch begreifen zu können.
Ja.
Und es gibt natürlich auch mal, weil wir als Film- oder Serienzuschauer sehen wir ja oft Sexualität und das wird ja meistens mit spannend oder erotisch oder sowas verbunden. Und hier sieht man eben mal eine ganz andere Seite von Sexualität.
Ja, nicht beideseitig erfüllend. Das ist, glaube ich, so, das sind so die Buzzwörter für Sex im Fernsehen oder in der Fiktion. Das funktioniert immer. Männer können immer, Frauen wollen immer. Und am Ende kommen beide und es ist spitze. Das ist hier ein bisschen anders und das ist auch gut so. Aber es ist auch ist ein guter Übergang, der Schmerzfaktor zu meiner Nummer 10, weil das ist American Primeval.
Ja, ist auch bei mir lobend erwähnt, aber nicht in meiner Top 10. Insofern haben wir immer noch keinen doppelten.
Spitzenverlauf hier gerade. Lief auf Netflix, ist von Mark L. Smith, der das ersonnen hat als Creator. Und es ist eine Western-Serie. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Western gehabt. Also auch dieses Jahr gerade wieder mit The Abandons und Schwarzes Gold, was wir jetzt nicht hatten in unserer Reihe hier, das jetzt dieser Tage gerade angelaufen ist.
Der Lüneburger Heidewestern.
Der Lüneburger Heidewestern, über den wir besser den Mantel des Schweigens hüllen. Und hier geht es um die real existierenden Utah-Kriege Mitte der 1850er Jahre, in denen eine Schlacht gefaked wurde von fanatistischen Mormonen, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. Und das darüber hat jetzt Mark L. Smith so eine Serie gemacht, die sich um eine einzelne ProtagonistInnen dieser Situation damals, die nicht überliefert sind, also teilweise überliefert, aber das sind erstmal Fantasiefiguren, die sich durch diese Situation von damals, also so diese Rechtlosigkeit und diese völlige, nicht nur Recht, sondern auch Moral- und Ethiklosigkeit jener Tage halt, insbesondere auf Seiten der Siedler und Siedlerinnen befasst. Und das ist nicht nur eine unglaublich eindringlich gefilmte Szene, die überhaupt nirgendwo ein Blatt vom Mund nimmt, sondern alles genauso zeigt, wie man sich in seinen düstersten Träumen nicht vorstellen möchte, wie es damals gelaufen sein muss.
Eine Western-Dystopie sozusagen. Eine Western-Dystopie. In großen Bildern, ja.
Wo aber Leute vom Fach sagen, das kommt der Sache sehr viel näher als irgendwie diese gebügelten Ledervesten-Formate aus den 50ern bis, weiß ich, 90er Jahre so. Und interessanterweise sagt diese Serie auch unglaublich viel über das Amerika, in dem wir uns heute befinden, also das Amerika unter Trump, das halt diese Skrupellosigkeit und den Machtimpuls wieder neu erwecken will. Also deswegen ist es eine sehr gut gefilmte, sehr krasse Serie mit einem realistischen, zeitgemäßen Impuls. Und das viel mehr kann eine Serie eigentlich fast gar nicht erreichen.
Ja, ich fand die auch sehr gut. Also sie hat jetzt nicht so die ganze, es ist ja so ein Roadmovie, ne? Also ein Trapper bringt eine Frau und ihr Kind irgendwie von A nach B, das ist so ein bisschen die Grundgeschichte. Aber es wird jetzt nicht so ganz ein feiner Plot erzählt. Es ist einfach eine Reise, aber allein von der Bildgewalt und auch vom Schauspiel und auch von einigen Szenen, die da wirklich krass sind und von den Landschaftsaufnahmen, ist das ein sehr großer, düsterer und beeindruckender Western, das sehe ich.
Ja, ich finde, das Tolle daran ist, weil du auch sagst, dass es gar nicht so fein gezeichnet ist und dass die Biografien nicht so ausdefiniert werden und so weiter. Es herrscht ja immer dieser Anspruch, der schon fast zum Fimmel wird, dass sich alle Figuren müssen sich innerhalb eines Serienkomplexes entwickeln können und sowas. Was ein bisschen voraussetzt, dass wir auch alle ständig dabei sind uns zu entwickeln, als wären wir nicht schon zumindest ab einem bestimmten Alter relativ steady in unserer Persönlichkeit und in unserem Mindset und so weiter. Und das ist hier so, dass sich die Figuren darin nicht entwickeln, aber die sind in sich schon so vielschichtig, dass sich diese Entwicklung so auf so einer horizontalen Ebene pro Szene abspielen können. Und das macht die so erstaunlich, finde ich, weil es geht auch eben um Mormonen, also um diese sehr, sehr religiöse Kaste, die sich alles andere als religiös verhalten hat damals. Das war ein einziges Hauen und Stechen und die sind sehr brutal und haben auch mindestens 9 der 10 Gebote permanent missachtet, glaube ich, bis auf die Sache mit dem Ehebruch. Und Das ist, dem beizuwohnen, das ist schon, das ist ein sehr intensives Erlebnis. Das ist eine sehr intensive Serie, die sehr viel hinterlässt in einem und deswegen fand ich sie geil.
Kann ich alles total nachvollziehen. An Nummer 9 ist dann auch gleich die zweite deutsche Serie von mir. Du hast, glaube ich, vergessen, hast du gesagt, dass Primeval läuft bei Netflix, ne?
Habe ich, glaube ich, gesagt.
Genau, egal, wie auch immer. Weil ich hier in Klammern immer den Sender habe. Die zweite deutsche Serie bei mir auf Platz 9 ist aus der ZDF-Mediathek und ist Marzahn Mon Amour. Mhm. Hast du sie?
Da habe ich auch in meinen Best-ofs hinten so. Das ist so, das ist interessant.
Auch bei den Loben.
Ja, wir sind ganz gut dabei.
Hatte ich ja schon in meinem Halbjahresrückblick. Die stammt nämlich aus dem ersten Halbjahr. Jördis Triebel als Frau in mittleren Jahren, die nach einer Trennung und prekärer finanzieller Situation einen Neuanfang in ihrer Berliner Plattenbausiedlung als Fußpflegerin machen muss. Und ja, dabei so ganz nebenbei bei ihren Behandlungen die Biografien älterer, oft armer Leute aus der Nachbarschaft erzählt bekommt. Das sind für mich ganz tolle Miniaturen gewesen, sowohl schauspielerisch als auch vom Erzählen her. Auch ihre beiden Kolleginnen, mit denen sie da arbeitet, haben eine gewisse Tiefe. Muss ich sagen, ist ja auch eine Serie nach einem Roman, nach einem Erfolgsroman, der, glaube ich, auch so ein bisschen Teil autobiografisch ist von der Autorin, hat mich sehr bewegt. Diese Serie, obwohl es so ein Miniaturending ist und deswegen gehört sie für mich hier rein.
Finde ich gut, dass du sie drin hast. Also mich hat die auch bewegt, ich fand die gut gemacht, die hat schöne kleine Mikrogeschichten erzählt. Hanna hatte damals, also Hanna Huge, als wir uns darüber unterhalten haben oder als sie deine Wahl in diese Top 5 oder was das war, kommentiert hat, meinte sie, ihr geht dieses Berlin-Gefeiere. Also so das Kiez-Gefeiere und sowas geht ihr ein bisschen auf den Keks, das kann ich total nachvollziehen, das passiert wirklich. Ja. In unglaublich vielen Serien, dass du dieses Schnodderige wird so gefeiert und das nervt wirklich mitunter ein bisschen. Ich fand es hier aber zu vernachlässigen.
Das ist interessant, weil dieser Punkt, den Hanna damals angesprochen hat, den habe ich überhaupt nicht gesehen, aber ich bin natürlich auch, ich habe nie in Berlin gelebt, bin immer nur als Tourist da gewesen. Ich fand jetzt nicht, dass, klar, eher ist da noch so eine Ostalgie drin, weil viele von den älteren Patienten, die sie behandelt in dieser Fußpflegegeschichte sind natürlich Leute mit Ostbiografien und da sehe ich noch am ehesten etwas, wo man sagen könnte, naja, da will ich jetzt nicht mehr so viel von hören oder so. Keine Ahnung, also mich hat sie sehr bewegt und damit kommen wir zu deiner Nummer 8, oder?
Genau, ich bin jetzt auch endlich mal in Deutschland gelandet und zwar bei Chappell.
Ja, schön. Habe ich nicht.
Hast du nicht?
Okay, habe ich ja nach wie vor nicht gesehen.
Ah, das ist doof. Dann kannst du nichts dazu sagen. Aber es ist tatsächlich so, ich bin ja also auch durch meine Tätigkeit in der Vorjury von der Televisionale, bin ich dann nochmal drauf gestoßen, habe es nochmal geguckt, wurde dann von den anderen Mitgliedern in der Jury nochmal extra davon überzeugt. Also ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen.
Das ist diese schwäbische Coming-of-Age-Serie.
Genau, so drei schwäbische Jungs beim Versuch, so die Provinz in und um sich herum zu verlassen. Mhm. Und wie sie daran scheitern und wie sie aber auch irgendwie ein bisschen daran scheitern wollen. So. Und das ist eine ganz wunderbare kleine Miniatur, die sehr stark mit Mundart arbeitet, obwohl der Hauptdarsteller Jeremias Meyer gar nicht aus der Gegend stammt oder zumindest nicht endemisch ist in diesem schwäbischen Dialekt. Aber das ist wirklich so achtmal so runde 20, 25 Minuten von Marius Beck und Marc Ginolas. Das ist eine ganz fantastische kleine Milieu- und Landstudie, die das Land endlich mal nicht irgendwie so ausstellt, sondern darstellt. Und das fand ich immer noch fantastisch. Und ich habe auch nochmal, ich war mit Jeremias Meyer interessanterweise gemeinsam im Buchenwald, als wir bei der Televisionale
in
Weimar waren. Wir haben uns da getroffen, das war nicht, war kein Date, aber wir sind da beide so als Day Off vom Festival sind wir da hingegangen und haben uns da getroffen und haben jetzt auch ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Und das war ganz eindrücklich, so ihn dann nochmal so in so einem ganz ernsten Zusammenhang zu sehen und hat die Serie nochmal auf ein anderes Level gehoben. Also tolle Serie, wer sie noch nicht gesehen hat, die läuft auch einfach wirklich so durch einen durch und man fühlt sich hinterher besser.
Gibt es davon eine zweite Staffel? Weißt du da was?
Oder hat er
was
gesagt? Gibt's nicht, weil es, obwohl es sehr, sehr gute Kritiken bekommen hat, das war auch ein Thema bei der Preisverleihung, die hat Preise gewonnen. Nein, das ZDF möchte lieber weiterhin auf irgendwelchen medizinischen Scheißdreck setzen, anstatt ein interessantes Format fortzusetzen, weil sie das Risiko scheut und weil ihr voller Hasenfüße seid, liebes zweites deutsches Fernsehen.
Na gut, ein kleiner Rant. Dann komme ich doch mal zu meiner Nummer 8. Das ist, ich glaube fast, dass sie bei Nier nicht drin sein wird. Eine Netflix-Serie, aber keine aus Amerika, sondern dass die Serie Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht.
Oh nee, das habe ich damals nicht so richtig verstanden, warum du so toll findest, aber ich spüre es schon. Du hängst
kommt,
drin.
Ich erkläre es gerne nochmal, kommt auf den ersten Blick als so eine Rom-Com-Serie dabei, die davon erzählt, wie eine 30-jährige Singlefrau im besagten Malmö nach langer Beziehungslosigkeit mit dem Daten anfängt und ja, dabei viele skurrile Männer kennenlernt, skurrile Geschichten erlebt und eigene Verwerfung. Ist auch eine Familiengeschichte, denn diese 30-Jährige hat noch eine Schwester, mit der sie zusammen sehr eng ist und arbeitet, eine Mutter und einen getrennten Vater mit neuer Familie. Das wird alles miterzählt. Das ist so ein bisschen Mumblecore-Comedy, weil da ganz viele Leute oft gefühlt improvisiert zusammensitzen und durcheinander reden. Also sie geht auch oft mit ihren Freundinnen aus und redet dann über ihre Dates. Trotzdem ist das alles natürlich aufgeschrieben und zumindest im schwedischen Original, was ich geguckt habe, unfassbar authentisch, wie die Leute da miteinander umgehen. Das ist aber nicht nur eine Rom-Com, das ist teilweise sehr lustig, aber auch sehr, sehr wahrhaftig in manchen Stellen, wenn es um Angst vor Beziehungen geht oder Angst vor Nähe. Das hat tief traurige Stellen, Momente. Und es ist eine Serie über die Jagd nach Liebe und auf dieser Jagd erlebt man natürlich auch sehr traurige Sachen. Also ich fand die ganz wunderbar, die Serie. Und ich habe sie ein paar Leuten empfohlen und die meisten, die sie komplett durchgeguckt haben, haben mir da recht gegeben.
Ach siehst du, du hast einfach einen besseren Instinkt für Fernsehen als ich. Also ich bin einfach nicht reingekommen.
Du bist nicht reingekommen. Mhm. Ja.
Okay. Ich habe aber, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die übersetzte Fassung gucken müssen.
Okay, nee, das ist schlimm.
Also so zumindest die ersten zwei Folgen. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das der Fall war. Aber es ist halt, das könnte es erklären, dass ich nicht reingekommen bin, weil deutsche Übersetzungen skandinavischer Formate sind umso schwieriger, weil diese Lippensynchronizität unglaublich schwer herzustellen ist.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn sie eine skandinavische Serie synchronisieren, dass sie sich nicht ganz so viel Mühe geben, als wenn es eine Blockbuster-Serie aus den USA ist.
Ja, ne? Ist schwierig. Also es ist wirklich schwierig, weil das ist, hat eine ganz andere Sprachmelodie und dadurch werden die deutschen Stimmen sehr, sehr langsam.
Ja,
interessant. Und das funktioniert gerade im Dänischen, funktioniert es dann überhaupt nicht mehr. Aber egal. Also ich habe sie nicht drin, aber es ist schön, dass du sie drin hast. Das finde ich alles.
Nee, also ich finde die super. Ich kann auch nur jedem empfehlen, der mal was Leichtes gucken will, was aber trotzdem gehaltvoll ist. Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht. Ich finde auch einer der besten Serientitel des Jahres 2025. Und außerdem war ich auch mal in Malmö ein paar Tage, ist schon ein bisschen länger her. Ja, wie gesagt, das ist meine Nummer 8 und dann sind wir, glaube ich, bei deiner Nummer 7 angekommen.
Das ist rein rechnerisch, das ist mega logisch. da glaube ich aber ganz sicher, dass du die irgendwo bei dir platziert hast. Und das ist Pluribus.
Da reden wir später drüber.
Lieber da reden wir später. Siehst du, habe ich
genau. Dann kommen wir zu meiner Nummer 7. Das ist schon wieder was Romantisches und kommt aus der ZDF-Mediathek. Und das ist die Serie Romantic Carrick. Genau. Mhm. Das ist die Serie, ich weiß nicht, vielleicht hast du sie ja auch drin. Alice und Jack.
Nee, habe ich nicht.
Hast du nicht drin. Nee. Ja, Alice und Jack ist eine britische Serie, die einfach hier in Deutschland beim ZDF gelandet ist und erzählt die schwierige Langzeitliebe zwischen zwei Charakteren. Der Mann wird von Domhnall Gleeson und die Frau von Andrea Riseborough verkörpert. Zwei Londoner, die sich über viele Jahre so on-off-mäßig mal näher sind, mal entfernter. Ist ein bisschen larger than life so insgesamt, die beiden Biografien von ihnen und was ihnen passiert. Aber auch sehr bewegend und hat sich für mich beim Schauen so ein bisschen wie so ein Roman angefühlt, den man einfach nicht weglegen kann, weil man einfach wissen will, wie es mit den beiden weitergeht. Und das muss ich sagen, obwohl ich die deutsche Version gesehen habe, das war halt die Presseversion, die halt nur in der synchronisierten Version vorlag. Und im Englischen ist das bestimmt noch viel, viel besser. Also zwei tolle Figuren, zwei tolle Schauspieler, bewegende Geschichte. Ist bei mir einfach hängen geblieben.
Ich habe auch positive in Erinnerung. Ich habe, glaube ich, manchmal ranke ich auch ein bisschen danach, ob ich drüber gearbeitet habe. Die habe ich, glaube ich, nur gesehen und nicht drüber geschrieben.
Die habe ich
dann
dir
verhakt sie sich. Dann verhakt sie sich nicht. Das ist auch ähnlich wie diese spanische Serie, die du womöglich auch noch da in deiner Liste drin hast, die so ähnlich funktioniert. Die heißt, glaube ich, auf Deutsch
Original. Kommen wir noch vielleicht zu, ja.
Wer weiß, ja.
Genau.
So, ne? Also von daher, ich kann das total verstehen, dass sie drin ist. Das ist eine sehr, sehr charmante Serie, aber auch eine, die sehr, sehr traurig ist. Also sie hat sehr traurige Elemente.
Die hat vor allem gegen Ende traurige
Elemente. Traurig gut zu erzählen ist gar nicht so einfach. Ja. Also heiter und leicht gut zu erzählen ist ein bisschen einfacher, glaube ich. Also jetzt nicht zu sagen, dass Komödien leicht wären, aber es ist trotzdem so, Traurigkeit so zu erzählen, ohne dass sie pathetisch wird oder melodramatisch oder sowas. Das ist eine Kunst für sich und das ist denen sehr gut gelungen.
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Dann würde ich sagen, kommen wir zu deiner Nummer 6, lieber Jan.
Ja, ganz frisch. War gerade erst auch bei uns im Podcast, heißt Toxic Tom. Hast du die auch irgendwo?
Habe ich in meinen lobenden Erwähnungen und es wäre wahrscheinlich der erste Nachrückkandidat gewesen für meine Top 10. Fand ich auch sehr gut.
Toll, weil das Besondere daran, ist so ein Minusphärendrama über jemanden, der sich im Internet misogyn äußert und daraufhin selber in einen Shitstorm gerät, aus Norwegen, 4x50 Minuten ungefähr, glaube ich.
Beim ZDF auch, ne?
Lief bei Neo, genau, ZDF und Neo. Mhm. Und das ist aber, diese Serie ist, da ist vieles sehr, sehr gut dran gemacht, aber es hat die vielleicht überraschendste Wendung einer fiktionalen Serie überhaupt dieses Jahr. Die nimmt eine Kurve, die wirklich sowas von beeindruckend ist. Und
da hätte
so
ich noch zwei andere Kandidaten.
Ja klar, es gibt noch mehrere, aber es ist mit Sicherheit, also in den Top 3, sagen wir mal, ja, der überraschendste Wendung.
Es ist Top 3, genau.
Und das ist halt wirklich, und wie das auserzählt wird, das ist ganz toll. Ich sag's jetzt nicht, weil es ja sein kann, dass jemand das noch nicht gesehen hat, aber wer sich wirklich überraschen lassen möchte von einem Plot-Twist so Mitte der zweiten von 4 Folgen, Anfang, Mitte der zweiten, ich weiß nicht mehr ganz genau, der ist da genau richtig aufgehoben. Das ist wirklich etwas, was dann umhaut und diese Serie hat mich deswegen auch ein bisschen umgehauen.
Ich fand die auch super. Also man muss dazu sagen, dass die bei dem Serienwettbewerb von Cannes den Preis gewonnen hat, als beste Dramaserie, als norwegische Produktion. Und ich finde, dass sie solche Themen wie ja, Geschlechteridentität, toxische Männlichkeit, generell fast Geschlechterrollen auf eine ganz interessante Art und Weise erzählt. Der Name des Hauptdarstellers ist mir entfallen, aber der ist auch sensationell.
Ist mir auch entfallen.
Der hat auch den Preis da in Cannes gewonnen, ja, als bester, genau.
Und
Darsteller.
Er dreht auch Rollen um, also Rollenzuschreibung um. Es ist nicht so, dass er irgendwie derjenige, der sich toxisch männlich verhält, automatisch besser ist als das Opfer der toxischen Männlichkeit. So, das ist so, die sind alle, was wir eben ja hatten, entwicklungsfähig innerhalb ihrer Rollenzuschreibung und das macht sie sehr interessant. Es ist eine tolle Serie. Also sie hat mich wirklich, ich fand die richtig toll, die Serie.
Ja, ich fand sie auch richtig toll. Deswegen ist sie bei mir ganz haarscharf an der Top 10 vorbeigeschrammt. Genau. Ja, damit sind wir bei meiner Nummer 6 und da glaube ich fast auch wieder, dass du die nicht drin hast. Das ist nämlich bei Arte, hatten wir auch schon im Rückblick auf das erste Serienhalbjahr, die Thomas Winterberg-Serie Families Like Ours.
Ja, witzig. Also du hast aber auch, bist dir sehr treu geblieben, hast die Sachen aus dem ersten Halbjahr alle mit reingenommen. Ich nicht.
Ich habe sogar gleich noch eine Serie aus dem ersten Halbjahr, die ich in meinem ersten Halbjahr nicht drin hatte, in unserer Halbjahresrückblicksendung, weil ich sie irgendwie übersehen hatte, aber sie dann doch gedanklich und emotional ich daran hängen geblieben bin. Deswegen dachte ich, dann kommt sie jetzt in meine Jahrestop 10. Aber bleiben wir mal bei Families Like Ours. Eine ruhige Science-Fiction-Dystopie im Stile von Melancholia, also diesem Lars von Trier-Film, ja, von Thomas Winterberg, seinem Partner in Crime aus den Dogma-Zeiten, über ein Dänemark, das vom Meer verschluckt wird und deshalb, also der Wasserspiegel steigt und deshalb vom Staat aufgegeben wird. Es ist vor allem eine Serie über Familie, wie es der Titel schon sagt, und ihren Zusammenhalt, ein Zusammenhalt, der auf harte Proben gestellt wird, wegen dieser Aufgabe von allem, was man da eben zurücklässt, die ganzen Leben, die man da zurücklässt. Es ist aber auch eine Serie über Moral, über gesellschaftliche Fairness und vor allem über Abschied. Sehr bewegend gespielt und erzählt und man muss mal wieder sagen, Thomas Winterberg, der ja auch solche tollen Filme wie Das Fest, Der Rausch oder Die Jagd gemacht hat, ist einfach ein sensationell guter Erzähler, wenn er selber die Drehbücher schreibt. Eine Serie, die mich sehr, sehr bewegt hat und deswegen ist die hier meine Nummer 6.
Ja, also gut, dass du sie drin hast. Ist auch, man muss auch ein bisschen Near Future drin haben. So. Ich finde, genau. Das gehört einfach zur Komplexität der Genres, die es gibt dazu. Mir war sie ein bisschen zu hypothetisch, aber ich bin da manchmal auch ein bisschen streng.
Ja.
Also in vielerlei Hinsicht zu hypothetisch und das und gleichzeitig beim Anspruch sehr, sehr realistisch zu sein, das hat mich mitunter ein bisschen gestört, aber tatsächlich diese Familienkonstellation ist schon sehr fein erzählt von Thomas Winterberg.
Genau. Schön, dass du das genauso siehst. Ja, was ist denn dann deine Nummer 5,
Jan? Schon im unteren Tableau jetzt. Chabos.
Habe ich auch nicht drin.
Hast du auch nicht drin?
Okay. Nee, habe ich auch nicht bei meinen lobenden Erwähnungen, weil ich fand es sehr interessant, dass diese Serie bei so vielen Leuten als sehr wichtige deutsche oder eine der wichtigsten deutschen Serien des Jahres wahrgenommen wurde.
Preise abräumt, ohne Ende.
Ja, weil ich fand sie nicht so richtig überzeugend. Ich fand sie auch nicht schlecht. Ich fand vor allem die Idee sehr interessant, haben wir ja auch damals hier drüber gesprochen, dass es praktisch die erste Serie ist, wo die Millennials, sind das überhaupt Millennials?
Ja,
schon, Millennials genau. auf ihre eigene Jugend zurückblicken. Mhm. Ne? Das ist ja so ganz interessant. Das spielt das nicht im Jahr 2006, die Serie?
Genau,
also während des Sommermärchen.
Ja.
Und da war ich halt schon erwachsener Mann. Und das waren halt, die sind so 15, 16 damals. Ne? Und deswegen finde ich den Perspektivwechsel mal ganz interessant, dass man selber auf eine Zeit, wo man selber schon in 30ern war, zurückblickt aus der Perspektive von Leuten, die damals Jugendliche waren.
Ja, also interessanterweise war ich damals, also rein rechnerisch auch ein erwachsener Mann, aber noch far beyond adultness, würde ich mal sagen. So, es war einfach, ja, deswegen kann ich mich vielleicht auch so gut reinfühlen in diese vier Millennials, also vier Jungs, die damals in so eine Eskalationsspirale geraten und dabei allerlei andere Menschen aus ihrem Umfeld mitziehen, insbesondere die Mädchen, die da eigentlich also nominell nur Nebenrollen spielen, aber am Ende hin, also so im Erwachsenenteil, das spielt auf mehreren Zeitebenen, so ein bisschen die Regie über das Leben dieser Jungs übernehmen und zeigen, wer sich in welche Richtung entwickelt hat. Ich fand tatsächlich die ersten vier Folgen, fand ich seinerzeit richtig brillant. Mhm. Die zweiten vier Folgen fand ich nur noch sehr gut. So, die hat so einen kleinen Knick gemacht. Also das hat ein bisschen abgebaut qualitativ.
Ja. Und lustigerweise habe ich sie nicht bis zum Ende geguckt. Ja. Also da müsste ich eigentlich den stärkeren
Eigentlich müsstest Teil du sie dann noch besser in Erinnerung haben. Ja. Die hat einfach auch ein fantastisches Casting. Also so gerade die Erwachsenenrollen, so David Schütter, Max Mauf, Johannes Kienast.
Du musst vielleicht nochmal sagen, der Plot ist der, dass so ein Mit-30er wird nicht zum Abi-Treffen oder so eingeladen.
Abschlusstreffen auf jeden Fall.
Ja, er lebt in Berlin und er kommt aber aus dem Ruhrgebiet und dann fährt er praktisch in sein altes Leben zurück, in seine Heimat und versucht herauszufinden, hey, warum wollten die mich da eigentlich nicht dabei
genau,
haben?
Genau, dabei taucht er in seine Biografie ein.
So. Ja.
Ja. Die hat so ein paar Plot-Twists, die sind ein bisschen übertrieben, es ist alles nicht immer ganz schlüssig, aber ich finde tatsächlich diese Hauptfiguren spielen sich selbst mit so einer Liebe und ich habe auch das Gefühl, dass die wirklich auch aus dieser Zeit stammen, also dass diese Darsteller und Darstellerinnen selber auch Millennials sind und das auch mit Leben füllen können. Also deswegen, ich fand die herausragend, diese Serie, und sie hat auch nicht zu Unrecht, finde ich, bei vielen verschiedenen Preisen mittlerweile abgeräumt. Mhm.
Ich kann es sogar ein bisschen verstehen. Ich finde auch den Ansatz toll. Ich fand auch Momente sehr toll in der Serie. Aber mich hat sie nicht so richtig ergriffen. Ich weiß auch nicht warum. Es ist vielleicht eine blöde Stelle, Jan, aber ich glaube, ich habe das jetzt die ganze Zeit im Kopf, wenn ich es nicht anspreche. Du hast vorhin gesagt, bei Toxic Tom, das ist vielleicht der Plot-Twist des Jahres. Und dann habe ich sofort in meinem Kopf gekramt, nee, mir fallen noch zwei andere ein.
Hast du schon gesagt? Dass
ja.
Die zwei andere
einfallen. Ja, aber ich würde jetzt nochmal sagen, welche das sind.
Ach so, ja, ein bisschen kleiner Delay, okay.
Kleiner Delay. Das eine ist natürlich Pluribus.
Ja.
Ja, da gibt es einen Twist am Ende der ersten Folge. Und die andere Serie, ich weiß nicht, ob die bei dir noch kommt, ich vermute fast nicht, aber für die meisten Leute war der Plot-Twist des Jahres, hat man fast vergessen, weil die Serie im Januar 2025 kam, der Plot-Twist am Ende der ersten Folge von Paradise.
Mhm. Ja.
Paradise hast du nicht in deinen Top 10, ne? Ich habe Paradise bei meinen lobenden Erwähnungen dabei. Ist ja auch so ein bisschen so was Krimi, Sci-Fi. Jedenfalls erfährt man da am Ende, wer die Serie immer noch nicht gesehen hat, es kommt bald schon die zweite Staffel,
ne? Ja.
Am Ende der ersten Folge kommt ein Plot-Twist, der das gesamte Genre und die gesamte Erzählung auch völlig andere Füße
klar.
stellt.
Nee, deswegen wollte ich auch gar nicht sagen, dass das der geilste ist, aber es ist auf jeden Fall ein herausragender.
Aber das waren wirklich die drei Plot-Twists des Jahres, glaube ich. Ihr könnt uns gerne schreiben unter fernsehpodcast.web.de, wenn ihr noch andere Serien gesehen habt, wo ein ähnlich irrer Plot-Twist wie bei diesen drei Serien, die wir jetzt genannt haben, stattfindet. Aber ja, vielleicht ein Jahr der Plot-Twist. Kommen wir zu meiner Nummer 5. Und das ist die Serie, von der ich vorhin gesagt habe, dass sie eigentlich aus dem ersten Halbjahr stammt und dass ich sie aber trotzdem bei den ersten Serien des Halbjahres, den besten Serien des ersten Halbjahres nicht erwähnt habe. Und weil es eine Serie ist, die, über die ich immer wieder nachdenken musste, die mir immer wieder hochkam, dachte ich, nee, ich ranke die mal und letztendlich, als ich alle Serien nebeneinander gestellt habe, ist die bei mir auf der 5 gelandet. Und zwar ist das die Disney-Serie Dying for Sex.
Ich hatte die auch kurz in der Liste drin, ja.
Ja, lief im ersten Halbjahr bei Disney Plus. Und das ist ja eine Serie, die nach einem erfolgreichen Podcast entstanden ist. Wir sehen Michelle Williams als Krebspatientin, die nochmal, ja, die letzten Monate oder Jahre, die sie noch hat, leben will, ganz anders leben will als ihr Leben davor, die sich von ihrem Freund, aus ihrer Beziehung löst, um sexuelle Erfahrungen zu machen. Und dabei wird sie von einer Freundin, von einer sehr engen Freundin begleitet. Im wirklichen Leben war das dann auch die, die mit ihr zusammen den Podcast gemacht hat. Und das ist am Anfang eher so eine awkward Comedy mit diesen ganzen merkwürdigen sexuellen Dingen, die sie da ausprobiert, bekommt aber am Ende eine enorme Tiefe und gehört mit zum Bewegendsten, was ich in dieser Hinsicht überhaupt gesehen habe. Ich weiß nicht, du hast sie nicht zu Ende gesehen.
Ich habe sie nicht zu Ende gesehen, aber ich habe sie auch, also das, was ich davon
gesehen
habe.
Ich würde dir wirklich empfehlen, wenn du da schon relativ weit bist, guck die nochmal zu Ende, weil die macht nochmal in den letzten 2 Folgen einen Qualitätssprung. Die war vorher schon nicht schlecht, aber wie gesagt, eher Comedy. Aber am Ende kriegt die eine Tiefe, da bleibt dir die Spucke weg.
Das war Disney, oder was war das?
Ja, okay. Genau. Ja, das war Dying for Sex und ich bin doch ganz froh, dass ich die jetzt doch nochmal neben die anderen Serien gestellt habe in meiner Liste und dann, wie gesagt, bei der 5 gelandet bin. Damit kommen wir zu deiner Nummer 4, Jan.
Ja, es ist wieder eine deutsche Serie, die wir auch hier besprochen haben. Ich bin jetzt auch gerade kurz davor, das so zu machen wie du. Du baust deine Spannung so ein bisschen auf wie Heidi Klum.
Empfinde ich jetzt aber als persönliche Beleidigung. Ich möchte nicht mit Heidi Klum, einer der untalentiertesten TV-Personalities meiner Meinung nach, überhaupt verglichen werden.
Das tut mir leid, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Ich habe Euphorie als auf Platz 4 gerankt.
Oh, das ist überraschend hoch.
Gerankt?
Bei mir noch nicht mal bei den lobenden Erwähnungen.
Ja, du fremdelst auch, glaube ich, stark mit diesen XYZ. Nee, ja. X nicht, aber YZ-Formaten, sowas.
Das kann sein,
ja. Du stellst auch immer so ein bisschen dein Licht unter den Scheffel und sagst immer so, das ist nicht für mich und ich check's auch nicht. Man kann es ja auch, also ich glaube, du checkst es schon, du kannst dich nicht so richtig damit committen manchmal.
Ich glaube, wenn ich mich mit meiner eigenen Jugend oder Kindheit connecte, ich mag eigentlich auch Coming-of-Age-Stoffe, dann fühlt sich das in meiner Erinnerung oder in meinen Sehnsüchten oder Ängsten oder was ich da zurückbehalten habe aus dieser Zeit, das fühlt sich für mich ganz anders an, als viele Serien über diese Altersgruppe heute inszeniert werden. Die sind mir oft zu knallig, zu überpointiert und ich mag lieber diese ganz leisen Erzählungen über Jugend.
Okay, ja, also das ist...
Und das ist nicht leise.
Das ist keine leise Erzählung. Nee, 8x45 Minuten bei RTL Plus von Jonas Lind inszeniert oder kreiert, ich weiß gar nicht.
Das ist der Autor, glaube ich, ne?
Das ist der Autor, ja. Es ist so eine Euphoria-Version, also es ist tatsächlich eine Version davon oder eine deutsche Variante davon, um zwei stark drogenaffine Frauen und dem Versuch ohne... und miteinander clean und erwachsen zu werden, also ohne Drogen, miteinander clean und erwachsen zu werden. Toll besetzt, insbesondere mit Sira Anafal, die Freundin der Hauptdarstellerin spielt. Erin Güvercin, den wir jetzt gerade bei Mozart hatten.
Den haben wir so ein bisschen verschwiegen, ne? Beim letzten Mal. Hatten wir ihn nicht in diese dunkle Schatten oder wie die Serie hieß?
Genau, in Schatten.
War er da auch?
Ja,
da
genau. Da war er nicht dabei. Das hat
mich durcheinander
bekommen. So bei,
also... bekannt aus Euphorie,
bekannt auch aus anderen Sachen, aus Druck vor allem. Aber da spielt er wirklich eine ganz fantastische Rolle und ist ein fantastischer Schauspieler. Und
er hat noch das Glück, dass er so ähnlich aussieht wie Timothy Chalamet.
Achso, ich dachte wie Mozart. es ist ein Spitzentyp, sieht mega, mega aus und so weiter. Aber das ist tatsächlich durch die Bank, ist das sehr, sehr, sehr gut besetzt, sehr schlüssig besetzt, sehr toll gespielt, sehr nah am Leben, habe ich das Gefühl, und sehr tief drin in den Psychen von Jugendlichen, unter dem Eindruck von 15.000 Krisen, die auf sie einprasseln. Und das macht sich, ich hab diese Serie wirklich verschlungen. Ich fand das so eindringlich und ich fand das so gut gespielt. Und ich fand es, obwohl es gerade am Anfang ein bisschen didaktisch ist und ein bisschen erzählerisch, bisschen erklärt, was hier alles vor sich geht. Also sehr fürs deutsche Publikum gemacht. Das, also so erzählen, was zu sehen ist und so weiter. Das ist manchmal ein bisschen nervig, aber mit das hat sich schnell gelehnt. So, es ist einfach, es ist eine fantastische Serie.
Ich finde auch, was man der Serie, auch wenn ich sie nicht in meinen lobenden Erwähnungen habe, wirklich hoch anrechnen muss, ist, dass da, glaube ich, der Widerstand vorher sehr hoch war. Als man gehört hat, es gibt eine deutsche Variante der ja doch genreprägenden Serie Euphoria von HBO, haben alle Leute, glaube ich, gesagt, das kann doch nur scheiße werden.
Ja,
und
ja.
Dann mussten sehr und viele Leute zurückrudern und sagen, ich habe auch so ein bisschen die Kritiken quer gelesen. Also, dass es Schrott ist oder schlecht, haben eigentlich die wenigsten geschrieben. Ja. Also, es gab schon auch viel Anerkennung für Euphorie.
Und ich finde es ohne Scheiß besser als Euphoria. Ich finde, Euphoria ist artifizieller. Es ist nicht so nah dran an den Charakteren. Ist sehr viel größer produziert natürlich. Ist eine amerikanische Serie und da steckt viel drin. Hat ja auch irgendwie massenhaft Stars hervorgebracht. Mhm. Trotzdem finde ich es von der Gesamtatmosphäre, finde ich Euphorie besser als Euphoria.
Was ich ja noch ganz interessant fand im Vergleich zwischen, wir haben ja in unserer Podcast-Folge damals auch so ein bisschen Vergleich gezogen zwischen Euphoria und Euphorie. Euphoria ist ja mittlerweile auch schon relativ alt. Mhm. Das heißt, wenn wir über die multiplen Krisen und so weiter reden, also Krieg, Corona und so weiter, Corona hat ja die junge Generation oder eine junge Generation stark geprägt bei uns. Das ist ja da alles noch nicht drin. Und das ist jetzt natürlich in der deutschen Variante, also Euphorie, mit rein verarbeitet. Ich finde ja, dass die Zeiten für junge Leute noch härter geworden sind als vor 6, 7 Jahren oder so oder 8 Jahren, keine Ahnung, wie alt Euphoria ist. Und ja, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen jetztzeitiger, die Euphorie-Serie. Genau. Wir sind bei der Nummer 4 von mir angekommen. Und das ist die Serie Task bei Sky Wow oder jetzt demnächst wahrscheinlich bei HBO Max.
Ja.
Hast du nicht in
der Überhaupt Top gar nicht 10? Mehr auf der Liste gehabt. Einfach verdrängt.
Hast du verdrängt. Wir sehen Mark Ruffalo und Tom Pelfrey als Hauptfiguren in der neuen Serie von Brad Inglesby. Das ist der Macher von Mare of Easttown. Die einerseits erzählt die Serie einen Krimi um rivalisierende Banden und Rauschgift und andererseits, wie immer bei Brad Inglesby, wird ganz viel über prekäre oder gerade noch so kleinbürgerliche Amerikaner erzählt, die aus liebenden oder enttäuschten Menschen bestehen, viele Geldsorgen, zerbrochene Familien müssen mit Verlusten leben, aber die trotzdem immer irgendwie weitergemacht haben oder weitermachen. Und wie ich schon öfter gesagt habe an der Stelle, Brad Inglesby ist für mich gegenwärtig der beste Erzähler des heutigen Amerikas, der erschafft Figuren, die sich wahnsinnig echt anfühlen und erzählt dabei meistens noch irgendwie eine spannende Geschichte. Und was ich ja total interessant finde, hätte ich nie gedacht, Task geht ja sogar in eine zweite Staffel, ne?
Okay.
Hast du mitbekommen?
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Also Mark Ruffalo ist auch wieder dabei. Und
der große Markt macht Mark Ruffalo, glaube ich, ne? So als Produzent, als Schauspieler, so, der steckt da tief drin.
Also er ist, glaube ich, als Schauspieler wird er sehr, sehr hoch angesehen in der Branche,
weil
er auch einfach ein super Schauspieler ist.
Er ist fantastisch gespielt. Also das ist auch wirklich so, dass man kauft und das ist in Serien generell die Ausnahme. Alle Figuren komplett ab. Also die sind komplett in sich.
Und da muss man mal sagen, Mark Ruffalo spielt einen Typen, einen so ein bisschen so alt gewordenen und mit auch Familiendrama leben müssen FBI-Agent, der früher Priester war. Mhm. Und wenn du das irgendwie dir erstmal vorstellst, ist es eine so absurde Vorstellung, dass ein ehemaliger Priester FBI-Agent wird. Das hört sich nach totalem Bullshit an. Der Ruffalo und natürlich auch der Brad Inglesby als Autor schaffen das, dass sich das total authentisch anfühlt. Und dass der tatsächlich manchmal aus seinem alten Leben als Priester dann mal so ein paar kleine Sachen rauslässt, die überhaupt nicht didaktisch oder irgendwie sich künstlich anfühlen. Deswegen großartiges Writing, großartiges Schauspiel. Und der Pelfrey als sein Gegenspieler gegenüber war auch eine echte Entdeckung. Ich kannte den vorher nicht. Auch ein ganz toller Schauspieler. Viele tolle Nebenrollen auch, ganz große.
Aber es ist am Ende halt Crime, also Thriller-Crime. sowas, ne? Also das ist so die Klammer, die das Ganze zusammenhängt. Ja, aber das war
doch bei Mare of Easttyne genauso. Ja. Also du hast praktisch eine Crime Story, wer hat den Mord begangen oder gut, hier weißt du alles, weil es aus zwei verschiedenen Perspektiven sozusagen erzählt wird. Aber das eigentlich Interessante sind diese Charakterstudien und diese Gesellschaftsstudie bei Inglesby.
Ja, ja, aber deswegen, so ich habe, glaube ich, in meiner Top Ten kein einziges, auch nur Crime, also doch, es ist ein bisschen Crime drin, aber wirklich sehr, sehr wenig. Das ist einfach ein Thema, das bei mir sehr schwer hat.
Ja.
So, deswegen fällt sowas dann schnell mal raus. Aber es ist trotzdem eine großartige Serie. Ich habe sie gut in Erinnerung.
Kommen wir zu deiner Nummer 3, Jan.
Sind wir schon, Top 3 schon. Mhm. Soviet Jeans.
Ah! Die habe ich fast ein bisschen vergessen, aber die wäre wahrscheinlich maximal bei mir in die lobenden Erwähnungen gekommen, auch wenn ich die schön fand.
Ah, oh, ich finde, also das ist ja das, was ich am Anfang erwähnt hatte, so dieses Preis-Leistungs-Verhältnis und der so das Verhältnis zwischen Nische und Bühne und so weiter.
Ist das eine litauische Serie?
Es ist eine lettische Serie.
Lettisch.
Sehr, sehr abseitig, also spielte in den ganz frühen 80er Jahren, so an der Grenze zu den 70ern fast noch, achtmal 50 Minuten bei Arte zu sehen. Handelt von so einem lettischen Kostümbildner am Theater, der so im Totalitarismus der damaligen Zeit, wo sich der Kommunismus so gerade so ein bisschen in die Krise reinarbeitet und auch in die politische Krise kurz vor Glasnost und Perestroika. Darin sucht er halt so Halt und Liebe und verliebt sich in so eine finnische Regisseurin an seinem Theater und gerät gleichzeitig in die Mühlen der lettischen Stasi und das macht das Ganze dann zu so einer Mischung aus Das Leben der Anderen und Einer flog übers Kuckucksnest. Ja. Und
schöner Vergleich.
Ich habe die gesehen, die hat mich sowas von geplättet, diese Serie. Ich habe die so geliebt und ich habe die auch, obwohl sie so lang ist, die ist halt über 7 Stunden lang, sehr toll kostümiert, obwohl sie halt in der Zeit spielt, die, glaube ich, gar nicht mehr so einfach zu kostümieren ist, weil es halt die Ostblock 70er bis 80er waren, sowas, nicht so das Diffund, dass du da
voll Übergang, sind. Ne? Dieser späten 70er, frühe 80er.
Also auch schwer zu greifen, wie die sich da einfach eigentlich gekleidet haben und so. Also es ist eine Serie, die ging mir so zu Herzen, so auch nochmal zu deinen Parametern, so die ging mir so zu Herzen, dass die unbedingt in die Top 3 musste.
Hatten wir auch schon im Halbjahresrückblick und ich glaube, Hanna war auch in dieser Folge sehr angetan.
Genau, sie hat sie danach erst gesehen und hat das dann gesagt, dass sie auch, also das ist an ihr vorbeigelaufen. Aber sowas kann passieren. Das ist an einem
vorbei. Ich fand die auch sehr besonders. Sie hat auch so einen speziellen, ich nenne es jetzt mal Ostblock-Humor.
Ja.
Mit so, den man auch aus so tschechischen Formaten kennt, irgendwie so ein bisschen absurd irgendwie teilweise.
Ja, so Bürokratiehumor ist das.
Ja,
auch.
Ja, genau.
Der wo Menschen in die Bürokratie reinrasseln, die halt nirgendwo absurder war wie im real existierenden Sozialismus eigentlich so. Also
und diese Hauptfigur, dieser junge Lockenkopf da, dieser Typ war ganz toll und da hatten wir auch gesagt, dass der wahrscheinlich noch eine größere Karriere machen wird.
Denkbar.
Den fanden alle super, die den da in der Serie gesehen haben.
Ja.
Kommen wir zu meiner Top 3. Und obwohl wir gar nicht mehr so viele Serien übrig haben, bin ich mir bei meiner Top 3 nicht so ganz sicher, ob du sie nicht vielleicht noch etwas höher hast. Und zwar ist das Adolescence bei Netflix.
Habe ich noch höher, ja.
Noch höher als Nummer 2. Okay. Ja, wir kämen jetzt nämlich an dieser Stelle zu deiner Nummer 2.
Ja.
Das ist was anderes.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du sie nicht drin hast, weil du, glaube ich, ein bisschen gefremdelt hattest mit. Das ist Krank Berlin.
Die habe ich bei meinen lobenden Erwähnungen.
Ja.
Ich fand die, aber ich habe nicht wirklich gefremdelt damit. Ich fand die auch sehr gut.
Ja, es ist eine tolle Serie. Es ist lief bei Apple 8x45 Minuten, also fast deutsches Normformat, aber um 2 Folgen erweitert von Alex Schad und Fabian Mörke. Es ist das Krankenhaus im Herzen der Stadt, so ein bisschen an die Charité angelehnt. Wo wir einfach den Alltag erleben. Es kommt eine neue Chefin der Notaufnahme aus einer Münchner Wohlfühlbubble und fängt dort an und wird mit dem Leben und der Realität des kollidierenden Gesundheitssystems in Deutschland konfrontiert, aber gleichzeitig auch mit der Resilienz der Menschen, die darin versuchen, immer noch das Beste auf die Beine zu stellen. Ist bis in die allerkleinste Nebenrolle herausragend besetzt.
Das stimmt, ja.
Ist auch so gerade weil es die eigentlichen SympathieträgerInnen sind gar nicht so sehr die Leute in der Klinik, sondern es ist zum Beispiel die Besatzung eines Rettungswagens, so mit Bernhard Schütt, der einfach toll besetzt ist und die eine tolle Chemie miteinander haben, toll miteinander interagieren, alle Leute interagieren irrsinnig toll. Alles ein bisschen drüber manchmal.
Ja.
Es muss auch gerade so in der Figur des Slavko Popadic, so ein Arzt in der Notaufnahme, der gleichzeitig irgendwie noch nachts immer klubben geht und ständig auf Droge ist und sowas. Die ist schon so ein bisschen übergeigt. Mhm. Aber das darf man so einer Serie auch mal zubilligen, wenn sie versuchen will, das Chaos halt in den Köpfen auf die gesamte System zu übertragen und umgekehrt das Chaos im System auf die Köpfe. Das fand ich nicht schlimm und Slavko Popadic ist ein herausragender Schauspieler. Also diese Serie, das ist auch gerade, weil wir jetzt ist etwas, was wir vielleicht in einer der nächsten Folgen besprechen werden, The Pit.
Ja, The Pit, so, ich gucke gerade The Pit.
Die
ja.
bei Paramount Plus, glaube ich, läuft.
Nee, um Gottes Willen, nee, bei HBO Max, also
HBO Max, stimmt, HBO Max so, Serie. Lief ja. auch schon in den USA und deswegen
kommen gleich zwei Staffeln. Ja, ist absurd delayed in Deutschland, also ja. Das startet dann The Pit, also der große Abräumer bei den letzten Emmys,
ja.
mit beste Dramaserie und Noah Wyle als bester Hauptdarsteller und auch die weibliche Nebendarstellerin hat auch einen Emmy bekommen. Aber das ist ja, The Pit ist ja eher so ein bisschen realistisch, sag ich mal. Und Krank Berlin war für mich zwar in Teilen auch realistisch, aber es war auch so ein bisschen so eine Krankenhausdystopie, weil es ja. so blutig, so hektisch und so krass zugeht.
Puh, aber ich, also der offene Bruch, der in der ersten Folge von The Pit eingerenkt wird, sowas ist nicht so, dass es frei von Drastik ist und sowas. Aber ganz, also
aber eben, vom Look her.
Vom Look
her. Wir reden ja noch in unserer ersten Folge 2026.
Also maybe, über The Pit. Da haben wir uns
noch. Aber ich finde, The Pit hat für mich noch eher realistische Drastik, was die Behandlung von notfallmedizinischen Cases betrifft. Und bei Krank Berlin habe ich noch mehr inszenatorisch so einen Willen zum Dystopischen.
Das kann sein, ja. Das habe ich.
Also allein dieser Arzt, diese Popovic-Figur,
ja.
dass der praktisch direkt vom Club auf Droge
ja.
in OP sozusagen. Das ist ja schon mal eine Behauptung.
Ja, ja,
das ist ja schon mal eine Behauptung, die ja. man am Anfang zu Stroboskoplichtern in dieser Serie erstmal ja den abkaufen muss.
Ja, okay, aber es ist auch so, es ist so also eine kleine Analogie zu Euphoria versus Euphoria, nee, Euphorie versus Euphoria.
Yeah.
Ich finde tatsächlich, ich habe jetzt zwei Folgen The Pit gesehen und ich finde Krank Berlin ungleich besser als The Pit. Und The Pit ist bei Weitem nicht schlecht. Das ist, also da, ohne dass wir da jetzt in die Tiefe gehen wollen oder sowas, aber ich finde Krank Berlin, ich bin in den Figuren, ich tauche tiefer in die Figuren ein. Das mag auch was mit der Sprachbarriere zu tun haben, dass es meine ja. Sprache ist und nicht das Englische. Aber wenn Krank Berlin selbst mit so einem Emmy-Millionär wie The Pit mithalten kann, inszenatorisch, dann spricht das unbedingt dafür, dass es bei mir in den Top 3 ist.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, Krank Berlin war auch bei mir so ein bisschen nach dem Motto, habe ich so vergessen irgendwie. Wäre auch, hätte auch locker in den zweiten Bereich Top 5, Top 6 bis 10 bei mir landen können. Und wir müssen noch sagen, Krank Berlin wird im ZDF laufen, ne? Weil das eine ZDF-Koproduktion
ja.
ist. Also Apple haben ja nicht ganz so viele Leute. Deswegen, die müsste auch jetzt demnächst irgendwann mal kommen bei ZDF.
Ich glaube auch, so innerhalb eines Jahres.
Ja.
Eigentlich.
Genau.
So, ja.
Ja, kommen wir zu meiner Nummer 2 und dann nehme ich mal an, dass die nicht bei dir drin ist. Das ist für mich ein gewisser Erik Leimann schrieb bei stern.de, habe ich heute bei der Recherche gesehen, wenn man für Agenturen schreibt, wundert man sich ja immer, wo man da auftaucht. Die anrührendste Serie des Jahres, Liebe und Leben im Zeitraffer. Und das ist die spanische Serie Anna und Oscar.
Mhm.
Im Original habe ich natürlich als nicht spanisch sprechender Mensch in unserem Original-Podcast auch noch falsch ausgesprochen, habe gesagt, im Original heißt die Los Anos Nuevos, die heißt, das ja, sagt man aber Anjos, weil da so ein Kringel über dem N ist. Los Anos Nuevos, und Florian Schmidt schreibt in der Taz, die spanische Serie Anna und Oscar erzählt von einer komplizierten Liebesbeziehung, schlaglichtartig über mehrere Jahre, ungemein realistisch und nah. Tatsächlich lernen wir Anna, gespielt von Iria del Rio, und Oscar, Francesco Carril, kennen, die sich auf einer Silvesterparty in Madrid, wo sie beide leben, kennenlernen. Er hat Geburtstag am 31. Dezember, wird 30 Jahre alt, sie wird am 1. Januar 30. Sie feiern ihren 30. landen zusammen im Bett und danach sehen wir die beiden immer ein Jahr später in einem völlig neuen Setting, was wir uns erstmal erschließen müssen und auch ihre Beziehung, die sie gerade zueinander haben oder nicht haben, definiert sich jedes Mal neu. Für mich die Serie, wo ich sagen muss, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal oder überhaupt etwas gesehen habe, zwei Protagonisten, die sich so echt und so real anfühlen wie diese beiden und mit denen ich so mitgelitten und mitgelebt habe. Ganz großes Erzählen, ganz großes Schauspiel und ich bin einfach ein Fan von dieser Serie.
Ist auch eine tolle Serie. Das war tatsächlich, habe ich ein bisschen strategisch, was du angedeutet hattest, ja, gewordet, weil ich wusste,
dass es bei mir in der Top 10 ist.
Dass es genauso da drin ist wie, ja, wie Arthur und wie heißt das noch, das andere Ding,
ja,
das,
ja,
Englische. Das war mir bewusst,
Alice, dass du die hier.
Ja, ja. Also genau. Es ist eine tolle Serie und ich habe sie allerdings noch nicht zu Ende geguckt.
Könnt deswegen. Ihr auch, musst du unbedingt machen. Ich habe es ein paar Leuten empfohlen, fanden sie auch alle toll. Anna und Oscar oder Los Años Nuevos, jetzt sage ich es doch nochmal richtig, läuft bei Arte.
Do it.
Kann jeder gucken. Ja, damit kommen wir zu deiner Nummer 1 und ich nehme fast an, dass es meine Nummer 3 ist, nämlich Adolescence von Netflix.
Ja, ja, wir haben ein bisschen Spannung rausgenommen, aber es ist auch, ich glaube, die einzigen, die hier Spannung haben, sind ohnehin wir beiden. es war wirklich ein Serienereignis.
Also ja, das auch die Seriensensation des Jahres, kann man sagen.
Genau,
ja.
So wie damals mit dem Rentierbaby oder auch mit dieser, wie hieß noch, diese koreanische
Squid Game,
sowas, ja, ne? Mhm. So Sachen, die gar nicht vorher großartig promotet wurde und trotzdem durch die Decke gegangen sind. Also und nicht nur durch die Decke gegangen, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch, dass es einen Emmy-Gewinner mit mehr Preisen gab als in der ersten Runde als das. Die haben ja wirklich fast alles abgeräumt.
Also das ging ja ins Rennen bei der Miniserie, ne? Bei der Miniserienkategorie und Owen Cooper, der Hauptdarsteller, ist jüngster Emmy-Gewinner aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn der? 15 oder so?
Ja, also
damals war er wahrscheinlich 13 oder so.
Ja, ja.
Erin Doherty als Psychologin hat einen Emmy bekommen.
Ja, ja, also wie gesagt, fast alle preisgekrönt. Das ist so ein vierteiliger One-Shot, jeweils so eine runde Stunde lang auf den 13-jährigen Mörder Jamie, dieser besagte Newcomer Owen Cooper, der damals echt nicht alt gewesen sein kann,
in einer
Intensität spielt, das wirklich das ans Absurde grenzt. Und
also ein Junge, der wegen Mordverdacht verhaftet wird.
Genau, und wir erleben ihn von der Verhaftung sozusagen in der ersten Szene bis zur Verurteilung in der letzten. Ist auch schon längst, die Fortsetzung ist auch schon, ich weiß noch nicht, ob sie schon in Gang ist, aber es ist geplant.
Ach, es gibt eine Fortsetzung?
Es gibt eine Fortsetzung,
das wusste ich
davon.
Doch gar nicht.
Ja, also es ist noch, ich glaube, es ging noch nicht los, aber der Erfolg war so gigantisch, dass sie es machen werden und das ist, wir erleben ihn, nicht ihn immer, aber wir erleben seine Familie und der Zusammenhang, in dem er sich bewegt, in vier verschiedenen Abschnitten sozusagen. Ja. Ne? Also einmal PolizistInnen beim Ermitteln, einmal
Schule.
Einmal in der, genau, wo sie in die Schule gehen, einmal wie er vor einer Psychologin sitzt und sie versucht an ihn ranzukommen. Der letzte Teil ist dann eben die Phase, die zur Verurteilung führt. Und der erste Teil, wie er festgenommen wird und dann seine ersten Tage in Haft verbringt. Mhm. Und das ist jetzt mittlerweile, kann man noch sagen, dass er schuldig ist. Das war am Anfang ein bisschen heikel, das zu veröffentlichen, weil es einfach nicht unbedingt naheliegend war. Also die erste halbe Stunde, wo er in Haft ist, wusste, das kann doch nicht sein, der ist 13, wie soll der denn jemanden umgebracht haben und sowas.
Da hast du jetzt natürlich gespoilert, vielleicht gibt es ja noch einen Menschen da draußen, undenkbar, der die Serie immer noch nicht gesehen hat, aber du hast es jetzt gemacht.
Die meisten Leute haben es halt damals schon gespoilert und da hat es mich richtig geärgert,
ja, das stimmt,
zum,
ja,
Start. Ne? Deswegen, da waren wir eigentlich zurückhaltend, jetzt haben wir es rausgelassen und das ist einfach dramaturgisch, inszenatorisch, darstellerisch, erzählerisch von der Ausstattung her, ja, ist es grenzwertig geil. Das ist wirklich, es hat in so vielerlei Hinsicht Maßstäbe gesetzt. Mhm. Es ist auch gerade von den Leuten, die das alles zusammenhalten, das als One-Shot zu drehen, ist ja schon unglaublich schwierig. Also ja, das wirklich kein, also die Schnitte gibt's nur in der nur zu den Folgenenden und es gibt sogar eine schnittlose Szene, die überbrückt
ungefähr zwei, drei
Meilen, ja, Strecke.
Und mit trotzdem, einer Drohne. Ja.
Mit einer Drohne. Und trotzdem, und diese Drohne wird offenbar so aufgesetzt nachher wieder aufs Stativ, dass du es nicht merkst. Es ist, ja, unglaublich.
Es gibt, glaube ich, bei Netflix auch oder bei YouTube zumindest ein Making-of, was das erklärt, was ich immer noch nicht gesehen habe.
Genau, wer es ein bisschen demystifizieren will, guckt sich ein Making-of an. Ich würde das hier fast nicht machen, weil es einfach, ja, weil die Wirkung so grandios ist. Es ist wirklich outstanding Television.
Ja. Ich hätte auch bei mir auf der Nummer 1 sein können. Ich finde, Adolescence ist tatsächlich wirklich die Seriensensation des Jahres. Weil es nicht nur technisch so toll gemacht ist mit den 4 Folgen ohne Schnitt, sondern auch, es ist von der ganzen Authentizität. Stephen Graham, er spielt den Vater von dem Jungen, ist auch einer der Macher, der auch eben einer meiner Lieblingsschauspieler aus England.
Dem man das überhaupt nicht ansieht, was in dem steckt.
Ja, ja.
Weil er auch gerne so hemdsärmelige Schlägertypen spielt.
Ja, sowas, ist das, ne? So ein kleiner, kompakter Typ. So, ja, ja. Ne?
Bestimmt war Lisa, oder?
Nee, er kommt, glaube ich, auch aus Liverpool.
Okay, alles klar.
Ja. Liverpudlin. Nee, Adolescents, finde ich, das ist so eine Serie, die man gesehen haben muss, finde ich, irgendwie ja. So. Also, weil sie auch einfach Serien erzählen und Filmkunst einfach nochmal so ein Update gegeben hat, wie man ja. Heute erzählen kann. Auch wie sperrig oder naturalistisch man erzählen kann, ohne und trotzdem fesselnd bleiben zu können. Ne? Also wenn die zum Beispiel, da es ja ein One-Shot ist, ohne Schnitte, den Verdächtigen im Auto von seinem Elternhaus zur Polizeiwache fahren, dann ist ja klar, dass diese 5 Minuten oder 6 Minuten im Auto spielen müssen. Hm. Und da musst du dann auch die Kameras unterbringen. Oder so, dass man sie nicht sehen kann. Oder das musst du technisch auch lösen. Und du musst es auch dramaturgisch lösen. Und das alles, diese ganzen Herausforderungen, löst diese Serie brillant. Deswegen ist es wirklich ein Meisterwerk.
Ist ein Meisterwerk, ist,
genau. Und ein Meisterwerk ist auch meine Nummer 1. Was war es bei dir? Nummer
Pluribus? Also 6, glaube ich, oder sowas.
Ach, ne? Ja. Also, ich zitiere mal, der Spiegel hat schon seinen Artikel Die besten Serien des Jahres veröffentlicht. Autor hier ist Oliver Käver. Er schreibt, merkwürdig, dass wir Zuschauer uns an manchen Genres einfach nicht satt sehen können. In Pluribus wird man Zeuge der nächsten Alien-Invasion. Und eigentlich sollte man darauf wetten können, dass sich diesem Szenario einfach keine neuen Geistesblitze mehr entreißen lassen. Und doch bricht diese Serie mit allem, was man über Science-Fiction zu wissen glaubt. Die Menschheit wird zwar auch hier gleichgeschaltet, wie schon im Klassiker Die Körperfresser kommen, aber in Pluribus, Invasion der Körperfresser ist so der Film, oder? Egal. Aber in Pluribus setzt sie das gemeinsame Bewusstsein zum Wohl der eigenen Spezies und des Planeten ein. Alle sind freundlich zueinander, essen vegetarisch und sparen Strom. Nur Carol, gespielt von Ray Seahorn, will dabei nicht mitmachen und wehrt sich dagegen, ebenfalls Teil der neuen Wohlfühlgesellschaft zu werden. Hatten wir ja auch schon gesagt, es ist einer der Plot-Twists des Jahres. Am Anfang denkst du, es ist irgendwie eine Zombie-Serie, weil irgendein Virus die Menschheit umkippen lässt. Aber dann stehen die Leute wieder auf und sind halt so woke, gleichgeschaltete, gute Menschen, bis auf die wenigen, ich glaube es ist ein Dutzend, die eben da immun sind gegen diese Virusattacke, gegen diese freundliche Übernahme durch die Aliens. Pluribus ist das neue Meisterwerk von Breaking Bad und Better Call Saul-Macher Vince Gilligan. Die letzte Folge läuft tatsächlich jetzt erst am 2. Weihnachtsfeiertag. Alles zu sehen bei Apple Plus, Apple TV Plus, oder heißt glaube ich nur noch Apple TV. Also wenn man gedacht hat, man hätte alle Science-Fiction und dystopischen Zukunftsprämissen schon gesehen, da kommt der Gilligan jetzt einfach mal mit einer komplett neuen Idee um die Ecke. Und das finde ich das eigentlich Tolle an der Serie. Die Prämisse ist sowas von genial,
ja.
Und man möchte einfach wissen, wie geht das weiter? Was passiert da? Und es ist so klug und so, ja, anrührend teilweise auf so eine ganz trockene Art, wie Ray Seahorn diese Außenseiterfigur in dieser Welt spielt. Also es hat mich geradezu reingesogen.
Es ist auch tatsächlich so dieses Disaster-Movie-Genre so unernst zu nehmen wie das hier und gleichzeitig aber doch irgendwie sachlich zu bleiben und eine nüchterne Prämisse zugrunde zu legen und so weiter. Auch wenn es natürlich eigentlich totaler Quatsch ist. Aber das ist wirklich eine Kunst für sich. Also normalerweise sind die immer so, also fehlt denen komplett das Augenzwinkern.
Es ist eine Dramaserie und gleichzeitig eine Komödie, ne?
Ja, genau. Also ich fand die auch toll.
Ja. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, besorgt euch mal ein Apple Plus, Apple TV Abo für diese Serie. Es gibt natürlich noch viele andere Serien, aber ja, die wird auch weitergehen. Ne? Es wird auch zumindest eine zweite Staffel geben Und ja, kriegt überall sensationelle Kritiken, wird als die Serie oder eine der Serien des Jahres gefeiert. Ja, damit hatten wir doch nur zwei Überschneidungen in unserer
Top 10. Interessant, ja, also überrascht mich tatsächlich sehr.
Was hast du denn noch, lieber Jan, bei deinen lobenden Erwähnungen, was wir gar nicht hatten? Ich habe nämlich hier noch eine etwas längere Liste. Einiges davon hatten wir schon abgehakt, aber ein paar Sachen würde ich noch.
Nee, bei mir ist auch einiges mittlerweile schon, glaube ich, abgehakt. Also sowas wie Martha Mon Amour habe ich jetzt nicht mehr. Naked hatte ich da auch eingelocht. Diese Minigolf-Serie.
Ja, die kleinste Serie der Welt.
Genau, die ich sehr geliebt habe. Das Reservat, ja. dieses dänische Vorort-Suburbian-Drama.
War ein ganz guter Crime-Thriller, ja.
Bei Schalkos, wusste ich nicht. Ich finde David Schalko immer geil. Das hat mich nicht so überzeugt, aber das hatte einzelne Sequenzen, die ganz fantastisch waren in der ARD. 113, zur Serie geronnene Statistik, dass von einem Unfall 113 Menschen unmittelbar betroffen sind, also von einem tödlichen Unfall.
Hatte vor allem eine geniale Grundidee.
Genau, Spuren. Das war diese mit Nina Kunzendorf, diese vierteilige Serie über eine sehr, sehr zugespitzte Mordermittlung.
True Crime im Prinzip.
Genau.
Eines der wenigen True Crime Formate, was uns beiden ziemlich gut gefallen hat.
Ja, ja, das stimmt. Die haben es hier nicht leicht.
Wir haben es ja nicht, genau.
Parallel Me habe ich rausgenommen, weil mir mittlerweile so viele Leute mich davon überzeugt haben, dass ich damit falsch lag und die eigentlich scheiße ist, obwohl ich sie immer noch ganz gut finde.
Ich fand die nicht, es gehört nicht zu den besten Serien des Jahres, meiner Meinung nach.
Ja. Deswegen ist sie auch hier nicht drin. Little Disasters hatten wir gerade erst drin.
Habe ich noch nicht zu Ende geguckt.
Sehr eindrucksvoll. Martha Mon Amour habe ich. Und ich habe auch noch Call My Agent Berlin mit reingenommen, weil ich da sowohl die Cameos von den SchauspielerInnen fand ich toll, als auch diese Konstellation in dieser SchauspielerInnen-Agentur und wie die miteinander umgehen und wie die auch miteinander über das Schauspielagentinnensein hinaus umgehen.
Ich fand die auch ziemlich gut, Call My Agent Berlin. Ich habe sie nicht dabei, weil unheimlich viele Leute mir gesagt haben, ich müsste erstmal die französische Variante sehen, die wäre sehr viel besser. Aber ich fand die, also da hätte man auch sehr viel falsch machen können bei der Serie. Und ich finde, die haben ziemlich viel richtig gemacht. Bei mir auf der Liste ist noch so ein bisschen Dope Thief. Fanden wir eigentlich auch beide.
War das noch dieses Jahr?
Krass. Ja, das war auch. Brian Tyree Henry und Wagner Moura als kleinkriminellen Kumpel in Philadelphia.
Eine fantastische Serie, guck mal, die habe ich einfach vergessen.
Eine krasse Serie mit toll überdrehten und doch irgendwie echten Charakteren, toll gespielt. So ein bisschen Crime-Buddy-Erzählung. Paradise fand ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Habe ich, wie gesagt, hier auch so bei den lobenden Erwähnungen. Dann eine Serie, mit der ich, glaube ich, ziemlich alleine dastehe, weil die mir gut gefallen hat, ist diese ARD-Mediathekenserie The Next Level gewesen.
Ja, das findet ja sonst niemand.
Mit Lisa Vicari als abgerockte junge Berliner Journalistin.
Hattest du sogar in den Top 5 hier des ersten
Halbjahres. Ja, ist so ein bisschen runtergesagt, aber ich finde sie immer noch gut. Die hat eine tolle Atmosphäre gemacht, weil sie ganz anders erzählt als andere deutsche Serien, nämlich so ein bisschen meandernd und so unfokussiert, und manche Leute fanden das doof und mir hat das gut gefallen. Toxic Tom haben wir drüber geredet, Narrow Road hatte ich drin. The German fand ich irgendwie nicht schlecht, ein toller Oliver Masucci, eine Serie über Familienverdacht und Spionage. Krank Berlin habe ich drin. Ich fand White Lotus 3 auch gut. Viele Leute finden, dass es ein bisschen abgefallen ist gegenüber den ersten beiden, aber tolles Thailand, ein
paar Figuren. Ich finde, eine fantastische Serie auch in der dritten Staffel, aber ich nehme einfach
ungern dritte Staffel.
Nee, ich finde, erste Staffeln müssen das Format hinlegen und alles, was danach kommt, baut dann quasi nur an. Deswegen hat das bei mir meistens keine Chance.
Genau, eine zweite Staffel, von der ich wusste, dass sie natürlich bei dir nicht stattfinden wird. Andor 2 auch wieder gut. Ich fand die erste Staffel besser.
Was ist das? Habe ich nicht gesehen, kenne ich nicht.
Genau. Wieder sensationelles Setdesign. Eine Serie über Faschismus letztendlich und darüber, welche Opfer man bringen muss, wenn man wirklich dagegen ankämpfen möchte. Das ist die Metaebene, die hier auch auf eine gewisse Art anrührend erzählt wird. Und eine letzte Serie, die wir erst vor kurzem hier, glaube ich, bei den Kurzformaten hatten, die ich auch irgendwie die auch irgendwas mit mir gemacht hat. Das ist diese Serie The Chair Company bei Sky and Wow. Eine der ungewöhnlichsten Serienerzählungen für mich aller Zeiten und auch mit einem absolut einzigartigen, bitteren Humor. Ja.
Sitcom halt, ne?
Also so, es ist keine Sitcom
das ist für mich. Also dafür, ja? Für eine Nicht-Sitcom ist es zu sehr Workplace am selben Ort.
So, ja.
Sehr, sehr viel in diesem Bürokomplex.
So. Aber es ist eine Mischung zwischen Workplace-Comedy, Mystery und absurdem Theater.
Ja, ist viel drin. Also ja, ist auch eine hochinteressante
Serie. Wurde auch wahrgenommen, also jedem, der einen Zugang zu Sky and Wow hat, würde ich sagen, oder ist das auch eine HBO-Serie, die demnächst bei HBO Max kommt? Ich weiß es nicht genau.
Ist, glaube ich, bald.
Ich denke mal, momentan wird es bei Sky and Wow erstmal bleiben, aber finde ich auch noch eine lobende Erwähnung. Ja, jetzt sind wir durchgerauscht des Serienjahr und ich glaube, wir haben unglaublich viele Tipps auch jetzt mir mit unseren lobenden Erwähnungen noch für euch zurückgelassen und ja, jetzt, wenn ihr ein bisschen Zeit habt rund um den Jahreswechsel, dann schaut doch mal ein bisschen was von den Sachen.
Naja, wir fragen euch ab bei der nächsten Folge, die am 9. kommt. Da erwarten wir, dass ihr alles einmal durchgeguckt habt und stellen dann dazu Fragen. Und wer gewinnt, darf sich mit uns aufs Sofa setzen.
Bei genau. Erik. Ja, jetzt steht noch hier der Weihnachtsbaum. Wenn ihr uns hört, vielleicht baut ihr dann langsam schon eure Weihnachtsbäume ab. Jan hat es schon erwähnt. Wir machen einen Termin Pause, nämlich den 2. Januar. Da gibt es keine neue, auch eine noch Folge. Am 9. Januar sind wir wieder für euch da. Und am besten ihr abonniert den Podcast, dann werdet ihr automatisch über eine neue Folge informiert, wenn sie verfügbar ist. Kommentiert und bewertet uns bei Spotify, Apple Podcast, wo immer ihr uns hört. Das ist wichtig für unsere Zukunft, denn so werden andere Leute drauf stoßen, dass es uns gibt. Je mehr Kommentare dort stehen, also je mehr Bewertungen, desto leichter werden wir oder desto schneller werden wir anderen Leuten vorgeschlagen, die nach sowas suchen. Ja, ihr könnt uns anschreiben unter fernsehpodcast@web.de und ihr könnt uns folgen bei Instagram, Facebook oder YouTube und wir freuen uns natürlich immer ganz besonders, wenn ihr uns einfach auch weiterempfehlt und Leuten sagt, hey, guter Podcast über Serien und Filme, Dokus, auch einen noch der Streaming-Podcast.
Wir brauchen Feedback, ob es okay ist, dass wir im Wochenrhythmus senden oder wieder in den 2-Wochen-Rhythmus zurückgehen, weil das für uns sehr viel mehr Arbeit ist. Aber irgendwie weiß ich nicht genau, ob das euch auch gefällt, weil es nicht viel bewirkt hat bislang. Aber so, das würde uns sehr interessieren, ob ihr dazu nicht mal eine Meinung habt.
Ja, schreibt uns gerne mal. Und ansonsten wünschen wir euch einen wunderbaren Jahreswechsel. Weihnachten wünschen wir euch jetzt nicht mehr. Heute ist der 23., aber ihr hört uns erst ab dem 26. Damit würde ich sagen, kommt gut ins neue Jahr.
Es kann nicht beschissener werden als dieses, von daher wünsche ich euch nur alles Gute dafür.
Ja, so sieht's aus. Macht's gut, ihr lieben Leute da draußen und bis ins Jahr 2026.
Adios.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast. Thank you.